Volksbank Bremerhaven-Cuxland, das Modehaus Holscher sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt, so klingt zu Hause. Ich bin Lars Kors, moin zusammen. In dieser 5. Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show gibt's die geballte Frauenpower. Die gibt es zum Beispiel auch in der Ortsfeuerwehr in Stotel.
Ja doch, wir sind in Stotel sind wir schon einige, finde ich. Also es ist auch mit den Jahren mehr geworden. Als ich in Buckel war, war ich anfangs alleine. Da sind dann auch welche aus der Jugend nachgekommen. Und hier in Stotel waren aber eigentlich schon immer gut Frauen vertreten. Ja, wir sind jetzt nicht mehr wie die Männer. Und noch mehr, also weniger als die Hälfte. Aber schon so eine gute Truppe.
Erzählt Feuerwehrfrau Sarah Schäfer. Mehr zum Thema Frauen in der Feuerwehr in dieser Ausgabe. Außerdem Ilke Hersemeyer-Daut, eine Vollblutgastronomin.
Für mich stand gleich fest, also à la carte bin ich nicht der Koch. Ich bin mehr für Großveranstaltungen. Und das ist, wo ich Spaß dran habe.
Wie sie die zurückliegende Zeit des Lockdown gemeistert hat, das wird sie uns eindrucksvoll schildern. Frauenpower auch im Modehaus Holscher. Das Modehaus kann auf eine sehr lange Geschichte hier in Lockstedt zurückblicken.
Früher war das unterteilt in Arbeitsbekleidung und für gut. Für gut gab es nur in Bremerhaven. Und wir waren für die Arbeitskleidung zuständig. Kittel, Arbeitshosen, bis die Zeit kam, dass der Krieg vorbei war. Der Aufschwung kam, die Leute wollten was erleben und das zeigen, dass sie was haben und dass es ihnen besser geht. Und damit hat sich auch letztendlich die Mode weiterentwickelt.
Erzählt Christina Holscher, die gemeinsam mit ihrer Schwester Stefanie Giesemann das Modehaus Holscher und die Filialen mit sehr vielen pfiffigen Ideen prägt. Frauen, die viel bewegen, die Landfrauen in der Gemeinde Lockstedt.
Landfrauen backen Kuchen und Torten, wunderbar. Für mich ist das immer der Spruch oder der Aufhänger, wir können das richtig gut. Und wissen Sie was, alles andere können wir genauso gut.
Davon ist Heike Paar, die Leiterin des Landfrauenvereins Donnern, überzeugt. Landfrauenvereine gibt es auch in Stotel und in Landwürden. Was diese Frauen an eindrucksvollen Aktivitäten auf die Beine stellen, wir werden es hören. Seit Jahrzehnten im Ehrenamt aktiv. Barbara Göbel aus Düring.
Seit 30 Jahren bin ich im Blutspendeteam.
Über den Reiz, sich ehrenamtlich zu engagieren, erzählen die Schwestern Barbara Göbel und Christina Wien. Eine Zahlenkünstlerin, Lisa Völkner, ist Baufinanzierungsberaterin der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, hier in Lockstedt.
Wo ich mich auch jetzt sehr wohlfühle und begleite jeden Tag unsere Kunden in die eigenen vier Wände. Egal, ob es jetzt Modernisierung, Kauf, Neubau, im Bereich Förderung etc. Also alle Fragen rund um die Immobilie sind bei mir richtig aufgehoben.
Und vor über 10 Jahren wurde die leerstehende alte Schule in Stotel zu einem Kulturzentrum umgebaut. Der Auftakt für den Kulturkreis in Stotel, deren Vorsitzende Tanja Grünefeld.
Darum haben wir uns gesagt, im August 2009, wir gründen einen Kulturkreis, damit wir 2010 mit den Veranstaltungen starten können.
Mehr zu den geplanten Veranstaltungen des Kulturkreises am Schluss dieses Podcasts. Anfang macht wie immer Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock. Zunächst geht's um Fußball. Zwei große Fußballturniere faszinierten ja viele Menschen in der Gemeinde in diesem Sommer, nämlich die Fußball-Europameisterschaft und dann Ende Juli das über eine Woche angesetzte 45. Fußball-Gemeindeturnier.
Der TSV Büttel-Neuenlande, der letztes Jahr schon in den Startlöchern stand und 2020 aber das Turnier nicht ausrichten konnte, aufgrund der Pandemiesituation hat das in diesem Jahr dann nachholen können. Es ist, glaube ich, das kann man sagen, gut gelaufen. Alle sind zufrieden. Die sportlichen Erfolge wird jeder für sich natürlich unterschiedlich bewerten. Aber, und das ist das Wichtigste gewesen, schon immer bei diesem großen Traditionsturnier, dass sich die Vereine der Gemeinde einmal im Jahr treffen, um sich einfach auch auf dem Fußballplatz nicht nur sportlich zu messen, sondern auch zu sehen, zu schnacken. Und viele Ehemalige, die dann sich dort auch einfinden, das ist einfach ein schönes Ereignis.
Spielst du da eigentlich noch mit?
Ja, ich könnte mitspielen, ne, im Bereich der Seniorenmannschaften, weil es auch ein entsprechendes Seniorenturnier gibt. Das habe ich in diesem Jahr nicht getan. Ich arbeite dran, ne, wieder so fit zu sein, dass ich auch auf dem Fußballplatz entsprechend auflaufen kann. Mal gucken, was die Zukunft bringt.
Es hätte doch auch gereicht, wenn du einfach nur aufgelaufen wärst und du hättest in den Augen deines Gegenübers die Gefahr gewittert, ja, die von dir ausgeht.
Naja gut, das ist dann vielleicht nicht mein Anspruch, nur Gefahr durch Erscheinen auszustrahlen. Ne? Aber ja, du hast recht, auch für mich als Fußballer, und ich bin eben auch mehrfach da gewesen in der Woche, ist es schon schön, mal die alten Gefährten wiederzusehen.
Dass die Lokstädter sportlich sind, ist ja nun nicht neu. Nach dem Stadtradeln im Juni werden ja nun erneut in den Sommerferien Kilometer gesammelt. Wir sprachen bereits in der letzten Ausgabe von Bei uns in Lokstedt über genau diese Aktion der Jugendpflege, die in diesem Jahr unter dem Motto steht: 42 Tage Weltreise.
Ich finde eine tolle Aktion, die unsere Jugendpflege wieder auf den Weg gebracht hat. Es sind wieder ganz viele Menschen dabei, die jetzt gerade aktuell viele, viele Kilometer sammeln, ob jetzt mit dem Fahrrad, mit den Laufschuhen oder auch auf Skatern. Das ist egal. Und da, glaube ich, können wir darauf hoffen, dass wir in diesem Jahr dann auch in 42 Tagen um die Welt mit den entsprechenden Kilometern am Ende der Ferien geschafft haben.
Weltreise endet mit den Sommerferien am 1. September. Ein bisschen Zeit haben wir also noch, um kräftig mitzumachen. Noch ein Sportthema. Es tut sich was auf der Baustelle der neuen Sport- und Freizeitanlage in Lokstedt. Nach dem Baubeginn im Mai konnte nämlich vor kurzem die Grundsteinlegung für das 730 Quadratmeter große Vereinsheim erfolgen.
Es ist nach und nach in der Vergabe der einzelnen Gewerke für die Sportanlage jetzt vieles schon auf dem Weg. Einige Arbeiten werden jetzt kurzfristig starten, damit man auch noch mehr vor Ort sieht. Aber was natürlich jetzt langsam Form annimmt, ist, dass wir das große Umkleidegebäude mit den Rohbauarbeiten gestartet haben und wir dann dieser neuen Anlage uns immer mehr nähern.
Guck mal, bei solchen Themen wie Grundsteinlegung, die dich ja lange beschäftigt haben, solche Themen kannst du jetzt auch schon mal einen Haken setzen und dich jetzt weiteren Dingen widmen. Aber apropos Grundsteinlegung, was kommt denn eigentlich in so eine Hülse heutzutage, die denn da mit eingemauert wird?
Ja, diese Hülse, die wir dann bei einer Grundsteinlegung immer mit setzen und die große Tradition hat, zwar in der Hoffnung, dass die nie ausgegraben werden muss, beziehungsweise wieder zum Vorschein kommt, aber in einer solchen Hülse verbauen wir eben eine aktuelle Tageszeitung, aktuelle Münzen und etwas Aktuelles zu der Anlage und Einrichtung selber.
Wie viele Münzen denn? So viele, dass Generationen später sagen, boah, das ist ein Riesenschatz, der da noch zu bergen ist.
Ein Riesenschatz wird es nicht sein, es sei denn, der Euro hat eine Riesenwertsteigerung in vielleicht einigen hundert Jahren. Aber es werden dann von jeder Münze, die es eben gibt, im Cent- oder Euro-Bereich ein Exemplar mit in dieser Hülse erscheinen.
Ja, das ist ja noch überschaubar. Und es geht ja darum, die Münze nachher zu sehen, sonst hätte die auch einen Verrechnungscheck reinschmeißen können, ne?
Eben. Und der ist dann vielleicht nachher nicht mehr gedeckt. Also von daher, lieber Bares ist Wahres.
Fast 10% der knapp 1 Million freiwilligen Feuerwehrleute in Deutschland sind Frauen. Eine von ihnen ist Sarah Schäfer, 33 Jahre alt, verheiratet, Mutter dreier Kinder und aktiv ehrenamtlich als Feuerwehrfrau in Fleeste und in Stotel im Dienst. Die Motivation für sie?
Ja, also einmal das Ehrenamt und auch die Kameradschaft. Finde ich gerade auch hier in Stotel sehr toll und das hat früher, als ich Jugendliche war, mich auch bewegt, von der Jugendfeuerwehr in die Aktive überzutreten, zu helfen, mich weiter darin auszubilden.
Sarah Schäfer wuchs in Bokel auf. Hier war sie in der Jugendfeuerwehr und absolvierte die Grundausbildung, die sogenannte Truppmann-Ausbildung, bevor sie 2011 Mitglied der Ortsfeuerwehren in Fleeste und Stotel wurde.
Also ich mache zum Beispiel auch Atemschutz oder Gefahrgut. Darin kann man Fortbildung machen und die dann eben ausführen, die Sachen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte bei einem Verkehrsunfall nicht vorne mit dabei sein. Ich habe da persönlich keine Probleme mit bis jetzt gehabt. Die Führungspersonen bei uns, die können, glaube ich, schon sehr gut einschätzen, wer für was am besten geeignet ist und teilt die Leute dann auch so ein.
Eine solche Führungsperson in Stotel ist Jens Dornis, der gleichzeitig bei der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt für die Ausbildung zuständig ist.
Das Schönste für mich in der Ausbildung ist tatsächlich die Kameradschaft, die gelebte Kameradschaft. Was Sarah eben gesagt hat, wir fangen ja irgendwann mal an, dann sind wir treffen uns hier in diesem Raum, sind wir 30, 40 Leute, die aus der Jugendfeuerwehr kommen, die wissen ein bisschen, worum es geht, aber die sogenannten Seiteneinsteiger, die wissen gar nicht, was los ist. Und wenn man dann sieht, wie im Laufe der Zeit, die Grundausbildung dauert circa 70 Stunden, wie auch das gesamte Team nachher zusammenwächst, das ist eine super Sache zum einen und zum anderen hört man auch immer von den Teilnehmern, die wissen noch gar nicht genau, was auf sie zukommt. Und teilweise haben die auch Bedenken oder Angst, dass sie irgendwas nicht schaffen können. Und das ist wieder unser Ausbildungsteam oder mein Ausbildungsteam. Wir sind tatsächlich in der Lage, jedem in Anführungszeichen Angsthasen auch beizubringen, dass er das kann. Und das geht, das funktioniert.
Na, das macht doch Mut. In der Grundausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute geht es unter anderem um die Fahrzeugbeladung, die Sitzordnung, Gerätekunde, Aufgabenverteilung in der Gruppe, Löschübung, das Retten von Unfallopfern oder auch Rechtsgrundlagen. Jens Dornis, der sprach gerade von Seiteneinsteigern oder auch Quereinsteigern. Nur, wer ist denn das eigentlich?
Quereinsteiger sind tatsächlich Männer, Frauen, die aus irgendeinem Grund das Interesse an der Feuerwehr gefunden haben. Seit vielen Jahren gibt es eine Feuerwehrkampagne, dass tatsächlich die Feuerwehren in den Ortschaften gezielt Bürgerinnen und Bürger ansprechen, ob sie im Interesse an der Feuerwehrarbeit haben. Und das ist, meine Erfahrung ist in den letzten 10, 15 Jahren verstärkt eingetreten.
Davon wiederum profitieren alle freiwilligen Feuerwehren, die stets zuverlässige und teamorientierte Kameradinnen und Kameraden suchen. Da ist das Einstiegsalter fast egal. Oder, Jens Dornis?
Der Gesetzgeber sagt, dass Seiteneinsteiger nicht älter als 45 Jahre sein dürfen. Ich sehe es aber ein bisschen anders. Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, er möchte eben halt aktives Mitglied in einer Feuerwehr werden, dann kann er das machen. Den Ältesten, den ich hatte, der war Mitte 50 mit seiner Tochter zusammen. Das war eine ganz spannende Sache, weil die Übungen teilen sich einmal auf, ja, in einem theoretischen Teil und einem praktischen Teil. Und ja, da kommt es immer drauf an, wer besser sein will, gerade in der Familie, Vater oder Tochter. Vor einigen Jahren hatte ich auch eine etwas ältere Mutter, die mit ihrem Sohn da war. Das sind also auch dann immer spannende Sachen.
Viele, die sich in einer freiwilligen Feuerwehr engagieren, stammen aus Familien mit einer ganz langen Feuerwehrtradition. Bei Sarah Schäfer war das nicht so.
Aber meine jetzige Familie, mein Mann ist selber Feuerwehrmann in einer freiwilligen Feuerwehr in Vlieste und die Kinder wachsen auch schon so mit auf. Und meine Schwiegermutter, die war auch jahrelang Feuerwehrmitglied in Vlieste. Und die springt dann auch immer ein, wenn der Pieper geht und die Kinder betreut werden müssen.
Das ist wirklich großartig.
Ich finde, das ist auch verstecktes Ehrenamt, was Erwähnung finden sollte. Also da bin ich sehr dankbar drum. Der Große, wenn der Pieper geht, flitzt los, guckt, ist Oma da, kann Oma auf uns aufpassen. Wenn Oma nicht da ist, geht er zum Nachbarn. Oder wenn die Nachbarn schon die Sirene hören, dann heißt es immer gleich, hier Sarah, wir sind da, bring her die Kinder. Da bin ich sehr dankbar drum, dass sie das machen. Und das finde ich auch nicht selbstverständlich immer. Und da freue ich mich echt drüber.
Und Sarah Schäfer kann insbesondere Frauen nur Mut machen, ihr in die Feuerwehr zu folgen.
Kommt einfach auf den Probetag vorbei, guckt euch das an und steht eure Frau. Also das packt ihr auch, das ist kein Problem, würde ich sagen. Immer reinschnuppern in dem jeweiligen Ort, in die Wehr, sich eben erkundigen, wann der Dienst ist, hingehen und die Kameradschaft erleben.
Kommen bei uns im Podcast bei uns in Lockstedt zu einer Frau, die es dann so richtig zur Hochform aufläuft, wenn um sie herum Action herrscht. Ilka Hersemeyer-Daut, Chefin der Gaststätte Hohe Wurz.
Ich denke, ich bin richtig gut in Improvisieren. Also wenn jetzt jemand anruft und sagt, Mensch, ich habe vergessen meine Veranstaltung, ich brauche jetzt mal eben ganz schnell für 150 Personen das und das. Also das kriege ich eigentlich richtig gut und schnell hin. Dadurch, dass man auch jahrelange gute Beziehungen zu Geschäftskunden hat, dass man da eben schnell was bekommt, da was schnell bekommt. Und vor allen Dingen, dass ich auch sehr, sehr gutes Personal habe. Zwar alle auf 450 Euro, weil wir ja nur am Wochenende oder 90% der Veranstaltungen am Wochenende sind. Aber wenn ich irgendwo anrufe, die alles möglich machen, dass die auch eben mit schnell helfen.
Da ist sie wirklich einzigartig.
Ich muss sagen, ich arbeite rund um die Uhr mit. Ich wurde dann auch schon mal gefragt, als eine Dame in die Küche kam, was sie für Telefon bezahlen musste. Da habe ich gesagt, gar nichts. Da hat sie dann zu mir gesagt, naja, wenn der Chef nicht da ist, dann haben sie jetzt auch gleich ein bisschen Ruhe. Habe ich zu ihr gesagt, genau, vielen Dank auch.
Die Hersemeyers prägen schon seit Jahrzehnten die Gaststätte Hohe Wurz. 1955 startete Opa Heinrich mit der Gastronomie. 6 Jahre später übernahmen die Eltern von Ilka Hersemeyer-Daut die Gaststätte und erweiterten den Betrieb um Fremdenzimmer. Am 1. April 1995 übernahm Ilka Hersemeyer-Daut die Geschicke und konzentrierte sich ganz auf den Saalbetrieb. Denn?
Für mich stand gleich fest, also à la carte bin ich nicht der Koch. Ich bin mehr für Großveranstaltungen. Und das ist, wo ich Spaß dran habe.
Auf dem Saal finden viele Gäste Platz. 270 können es sein.
Aber dann ist es auch so eng für Versammlungen, dass auch keine Briefmarke mehr dazwischen passt. Wir nehmen Hochzeiten an, damit alles vernünftig Platz genug ist mit 150 Personen. Und Bälle bis 180 Personen, Silvesterbälle, Spargelbälle oder eben diese Motto-Partys, 70er, 80er Jahre. She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool? Eine Veranstaltung jagte die nächste. Im Frühjahr 2020 breitete sich Corona in Deutschland aus und nichts war mehr wie zuvor.
Wir hatten am 13.03.20 die letzte Veranstaltung. Das war ja gleich eine Woche nach der Grünkohlsaison. Und jeder weiß, Grünkohlsaison ist ja bei uns immer die fünfte Jahreszeit in Hohe Wurt.
Dann war Schluss.
Da habe ich die erste Zeit gedacht, naja, jetzt mal so 4 Wochen ausruhen nach Grünkohl, nicht verkehrt. Nachdem das dann nach 8 Wochen immer noch, wurde ich dann ja schon ein bisschen unruhig. Die erste Zeit habe ich immer geguckt, ob mein Telefon kaputt ist. Ich habe immer wieder gedrückt. Nein, es wollte einfach keiner mit mir sprechen. Ne? Sonst klingelt am Tag 30, 40, 50 Mal das Telefon. Jetzt manchmal in der Woche 2 Mal. Ne? Das war also schon sehr ungewohnt. Und so der Kontakt zu den ganzen Gästen, der hat mir dann tüchtig gefehlt. Also ganz tüchtig. Ne?
Auf der anderen Seite freute sich der Hersemeyer Nachwuchs.
Wir haben dann auch mal so Zeit für uns gehabt, für die Enkelkinder. Meine Enkelkinder haben gesagt zu meiner Tochter, Corona ist eigentlich doof, aber eine Sache ist gut, Oma hat auch mal Zeit für uns. Ne?
Gerade wenn man dann Zeit hat, fallen einem Dinge auf, die über Jahre unentdeckt blieben.
Ich habe zum Beispiel vor 7 Jahren einen Schwelbrand in unserer Wohnung gehabt. Wir hatten nichts mehr in der Wohnung außer Fliesen an der Wand, keine Innentür, nichts mehr. Es war also komplett leer. Und da haben wir uns neue Möbel gekauft. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich bemerkt, dass das Sofa sowas von ungemütlich ist, weil da habe ich nach 7 Jahren das erste Mal drauf gelegen in der Corona-Zeit. Das habe ich eigentlich nur gekauft, hingestellt im Wohnzimmer, ja mal drauf gesessen, aber das war's, ne?
Herbst 2020, Lockerungen in der Gastronomie. An Feiern oder öffentliche Versammlungen auf dem Saal war zwar immer noch nicht zu denken, aber genau deshalb schmiedete Ilka Hersemeyer-Daut einen Plan. Gemeinsam mit ihrer Tochter und Hilfe von Freunden gestaltete sie kurzfristig den Saal zum Restaurant um. 14 Tage später jedoch dann der erneute Lockdown.
Da waren wir niedergeschlagen. Aber da habe ich gesagt, Sarah, wir haben ganz andere Sachen im Leben gemeistert. Wir machen jetzt außer Haus. Es ist Grünkohlsaison.
Und los ging's.
So, dann haben wir am Wochenende außer Haus gekocht. Die Zeit war sehr schön. Wir haben 10 oder 11 Stunden zusammen in der Küche gestanden, Sarah und ich. Die Zeiten haben wir ja sonst auch kaum gehabt. Ne? Der persönliche Kontakt, die Leute haben Essen bestellt. Die haben das Essen abgeholt. Die haben uns Rollkuchen mitgebracht, ein Piccolo mitgebracht. Ach, die haben uns so viel Mut zugesprochen. Und Mensch, wir kommen, ich habe Leute ewig nicht gesehen. Die haben Essen geholt. Die haben gesagt, du, wir wollen auch noch unsere, wir haben unsere Silberhochzeit bei euch gefeiert. Wir wollen auch noch unsere goldene Hochzeit bei euch feiern. Wir wollen eigentlich gar keine 5 Schnitzel essen, aber wir holen jetzt 5 Schnitzel. Ne? Also es war schon alles sehr, sehr nett.
Rückblickend muss Ilka Hersemeyer-Daut sagen,
wir können sehr dankbar sein, dass es die Hilfen gab. Ohne die staatlichen Hilfen wäre einiges anders, obwohl ich den Saal bezahlt habe. Aber es läuft ja alles andere weiter. Ne? Das muss ja auch alles bezahlt werden.
2021, das Jahr der Impfung gegen eine Corona-Infektion. Es ist das Jahr, das für viele Menschen in der Gemeinde Lockstedt angesichts niedriger Inzidenzwerte und der vielen Schritte in Richtung Normalität mit Hoffnungen verbunden war und ist. So auch für Ilka Hersemeyer-Daut.
Ich gebe dann öfter Corona-News Gastro Niedersachsen ein. Und da habe ich einen Bericht gelesen, dass aufgehoben wird, die Maskenpflicht, das eben die jetzt die neuen Verordnungen. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe meinen Mann geweckt. Ich sage, lies dir das mal durch. Bin ich jetzt so dumm, diesen Artikel zu interpretieren? Das kann doch nicht angehen. Lies mal durch, ne? Da sagt er, ja, Ilka, du kannst loslegen, ne? Negativtest, doppelt geimpft, so alles.
Endlich. Ein Moment unsagbarer Freude für Ilka Hersemeyer-Daut, die zunächst bei ihren Mitarbeiterinnen, die sie über Monate nicht hat beschäftigen können, nachfragte.
Die haben alle ausnahmslos gesagt, Ilka, wenn's wieder losgeht, wir freuen uns drauf, wir sind da, ne?
Und so konnte nach 1,25 Jahren in diesem Sommer wieder ein großes Fest in der Gaststätte Hohe Wurth gefeiert werden.
Von abends um 17 Uhr bis morgens um 6 Uhr wurde mit 120 Personen ausgelassene Hochzeit gefeiert. Es war mal wieder Suppenmarsch und Einmarsch. Man hat wieder richtig Gänsehaut bekommen. Wir Frauen haben untereinander gearbeitet. Also es war schon sehr schön.
Hoffentlich werden sich viele weitere Feste anschließen, die in diesem Haus gefeiert werden, das Ilka Hersemeyer-Daut vor 26 Jahren übernahm.
Also April, jetzt am 1.4.95 war die erste Hochzeit. War sehr schön, ehrlich.
As time goes by.
Nun geht es bei uns im Podcast, bei uns in Lockstedt, um ein Thema, das ganz viele Menschen tagtäglich beschäftigt. Es geht um
Mode, du bist Königin der Welt, führst ein sanftes Regiment, verzaubert alle Mode, du bist launisch wie der Wind, manchmal albern wie ein Kind, und doch, man folgt dir blind. Mode.
Und wer könnte zum Thema Mode besser Einschätzungen abgeben als die Schwestern Stefanie Giesemann und Christina Holscher? Seit über 15 Jahren sind beide im elterlichen Betrieb beschäftigt und stellen mittlerweile die Weichen des Unternehmens. Begonnen hat alles mit der Geschäftsgründung 1936. Nach dem Krieg siedelten die Großeltern Holscher um in die Bahnhofstraße.
Und hatten Lebensmittel und Textil, also hauptsächlich aber eigentlich Lebensmittel. Und der Textilbereich wurde dann immer weiter ausgebaut. So sind wir immer stärker geworden in Textil und sind da jetzt, wo wir heute stehen.
Erzählt nicht ohne Stolz Stefanie Giesemann. Mittlerweile gibt es das Modehaus Holscher auch im Bremerhavener Columbus Center sowie in Bad Bederkesa. Damit aber noch nicht genug. Christina Holscher.
Genau, wir sind Franchise-Partner von der Marke Esprit und haben aktuell Franchise-Stores mit der Marke Esprit in Oldenburg und 2 in Bremen.
Dafür benötigen die Schwestern natürlich personelle Unterstützung. Eine Herausforderung, so Stefanie Giesemann, die für das Personal zuständig ist.
Das Finden ist schwieriger. Die aber da sind, wir haben ja ganz, ganz viel Personal, die wirklich schon ganz lange bei uns arbeiten, die bei uns gelernt haben und dann irgendwann bei uns in Rente gehen. Das
eine feste Bank.
Schön. Ja. Genau. Und man kennt sich über Jahre, man vertraut sich und das ist wirklich schön.
Viele Gesichter sind daher Stefanie Giesemann und Christina Holscher noch aus Kindertagen vertraut. Dass die ältere der beiden, Stefanie Giesemann, sich einmal beruflich hier im Unternehmen etablieren würde.
Das war nicht immer klar, aber wir haben beide schon, seitdem wir klein sind, irgendwo hier mit in der Firma gearbeitet oder sind einfach hier rumgelaufen bei den anderen Mitarbeitern. Und es war wie eine große Familie. Wir haben hier gewohnt, hier wo wir gerade sitzen, war mein Kinderzimmer.
Erinnern noch irgendwas an die Zeit?
Die Bravo-Poster habe ich alle abgekratzt.
Bei Christina Holscher hingegen war das schon sehr früh erahnbar, wohin sie der berufliche Weg einmal führen würde. Sie erinnert sich noch gut an eine Begebenheit mit ihrem Vater, Firmeninhaber Wolfgang Holscher.
Er hat früher mich mal im Keller erwischt, als ich mir meinen kleinen News for Kids, habe ich den genannt, meinen kleinen Spielzeugladen aufgemacht habe, wo ich Kleidung verkauft habe. Und da hat er schon mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, okay, das geht in die Hose, sie wird herkommen.
Und sie kam hierher, in die Lockstedter Bahnhofstraße, genau wie ihre Schwester. Beide verstehen sich übrigens blind. Herausfordernd war das letzte Corona-geprägte Jahr, in dem das Modehaus über viele Wochen geschlossen bleiben musste. Das Holscher-Team hielt zusammen und entwickelte in dieser Zeit eine brillante Idee.
Die Wundertüte?
Genau die.
Es gab einen festen Preis. Der Kunde hatte kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Ware. Wir haben das für ihn gepackt und dadurch hat er aber 70% gespart. Das ist absolut durch die Decke gegangen und die Kunden waren durchweg positiv überrascht, wie gut das Sortiment dann tatsächlich zusammengestellt ist, weil sie nicht mit drauf geguckt haben. Also das 100%ige gezwungene Vertrauen in dem Moment hat dann da schon viel weiter geholfen.
Es reichten Angaben zu Farben oder Mustern, die Mann bzw. Frau nun so gar nicht mochte, und natürlich zur Konfektionsgröße.
Das war tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn Kunden gesagt haben, ich habe 38 bis 40. Dann ist es natürlich für uns schwierig, aber die Erfahrung von den Mitarbeitern und auch von uns zeigt, dass eben die Trefferquote sehr hoch war. Man weiß ja, wie die Marken unterschiedlich ausfallen. Da gab es ganz, ganz selten jemand, der dann gesagt hat, das passt mir jetzt aber gar nicht. Und wenn, dann haben wir die Erfahrung gemacht, das haben uns die Kunden erzählt, dass es dann einfach im Freundeskreis oder in der Familie weitergegeben wurde.
Über diese Aktion kleideten manche Frauen auch gleich ihre Männer neu ein. Die Männerwundertüte hatte auch einen entsprechenden Namen.
Bei den Herren gab es den Traumtypen, der war sehr schnell ausverkauft.
Naja, mittlerweile können Männer sich zum Traumtypen auch wieder direkt im Laden umwandeln und einkleiden lassen. Bei exzellenter Beratung, versteht sich. Frauen natürlich genauso. Und da Stefanie Giesemann und Christina Holscher stets Modemessen besuchen, kennen die beiden natürlich auch schon die Trends für 2022.
Für die Damen würde ich sagen, sind es definitiv weiterhin die Kleider. So ist es auch jetzt und so hat sich das auch schon im letzten Jahr abgezeichnet. Zusätzlich die Zweiteiler. Du musst dir vorstellen, ein Oberteil, ein Unterteil zusammen angezogen im gleichen Muster. Das nennt sich Monochrom. Entweder die gleiche Farbe oder das gleiche Muster. Dazu kommt so eine Art Zwiebellook, weil das Wetter halt sehr unbeständig ist. Man morgens rausgehen will und irgendwie auf alles vorbereitet sein will. Und das Ganze ist so ein bisschen leger geworden, nicht mehr so streng. Man trägt den Rock erst mit dem Shirt und später mit dem Hoodie. Und so kann ich meinen Rock wirklich von März bis Oktober eigentlich durchtragen. Weil ich weiß ja nicht, also heute haben wir, glaube ich, 20 Grad, morgen vielleicht 30 und übermorgen 10. Wie soll man sich da in seinem Schrank orientieren?
Und wie sieht's bei den Farben aus, Stefanie Giesemann?
Wenn wir es aufs Frühjahr gehen, werden es Knallfarben werden, aber auch die Pastelltöne bleiben weiterhin. Und Oliv wird es weiterhin geben.
Camel. Das ist so beständig. Oliv ist so beständig wie bei den Herrensandalen die Farbe Hornhaut Umbra, ja?
Genau, so kann man das eigentlich sagen.
Hey Landfrauen, Country Girls, die laden ein, schaut in die Küchen rein. Hey Landfrauen, die kochen aus, sind Powerfrauen, die haben wir drauf.
Und diese Powerfrauen haben wirklich jede Menge drauf. In den 11 Vereinen des Kreisverbandes der Landfrauen im Altkreis Wesermünde sind beispielsweise 3.700 Mitglieder vereint. Damit stellen die Landfrauen den stärksten Frauenverband in der Region dar. Mehrere hundert von ihnen sind hier in der Gemeinde Lockstedt aktiv. Allein drei Landfrauenvereine gibt es hier, nämlich in Stotel, Donnern und Landwürden. Diese Struktur, die stammt noch aus einer Zeit lange vor der niedersächsischen Gemeindereform in den 70ern, als es eben noch keine Einheitsgemeinde Lockstedt gab. Was das Kochen angeht, so macht den Landfrauen so schnell niemand etwas vor. Damit aber nicht genug. Ute Berger, Vorsitzende der Stoteler Landfrauen.
Wir machen auch tatsächlich Kochkurse, Nähkurse, Bastelkurse, alles, was man kreativ sich so vorstellen kann und was gerade in ist, sag ich mal, versuchen wir aufzugreifen. Wir machen viele Fortbildungsveranstaltungen, die von Gesundheit über Politik, über ganz, ganz aktuelle Themen führen. Die haben wir zum Beispiel jetzt in den Corona-Zeiten eben auch versucht, online zu machen. Das ist natürlich noch ein schwieriges Feld, aber ja, auch das hat stattgefunden und hat Anklang gefunden. Wir versuchen Reisen zu organisieren Reisen, kurze oder auch so für ein paar Tage.
Mit anderen Worten, für jede ist etwas dabei.
Es gibt keine Frau, die nicht irgendwas, was ihrem Interessengebiet entspricht, bei uns findet.
Immer dann, wenn Landfrauen sich in der Öffentlichkeit mit Aktivitäten präsentierten, sei die Aufmerksamkeit besonders groß. So die Vorsitzende des Landfrauenvereins Landwürden, Erika Heidmann.
Wir haben ein neues Ortsgemeinschaftshaus in Ütterlande und da bieten wir Kochkurse an. Und meine Enkelin mit 6, die sagt auch, ich bin eine Landfrau, weil sie dann mitkommt oder auch beim Basteln dabei ist.
Da lernen bereits Kinder, dass leckere Soßen auch ohne Gewürzmischung schnell zu zaubern sind.
Maggi kommt gar nicht in die Tüte.
So ist es.
Wir machen Kräuterwanderungen. Und die werden dann zu köstlichen Dips verarbeitet. Also von daher sind wir weit aufgestellt und dadurch werden die anderen auf uns aufmerksam.
Das ist wichtig. Schließlich suchen alle Landfrauenvereine interessierte neue Mitglieder. Gerne auch junge, oder Ute Berger?
Ein Teenie würde ich mal ausschließen, aber jede Frau zwischen 30 und 90 ist bei uns herzlich willkommen. Wir haben auch eine Menge ältere Mitglieder, für die versuchen wir was zu machen. Aber dadurch, dass wir so vielschichtig arbeiten, sind auch oft Themen dabei, die für junge Frauen interessant wären. Also in diesem Jahr hatten wir eigentlich geplant, was ja viel hat, ja, ist ja gestrichen. Ich habe den Kalender vorhin nochmal mitgenommen. Es sollte auch darum gehen, wie man Kinder an Bücher heranführen kann. Und gleichzeitig versuchen wir, Themen aufzugreifen, die Nachhaltigkeit und Umwelt betreffen. Es ist fast nicht in Worte zu fassen. Alles, was jemanden interessiert, kann er uns an uns herantragen und wir versuchen, eine Veranstaltung davon zu machen.
Mit Anspruch und immer Weiterbildung.
Klare Worte von Heike Bahr. Sie ist nicht nur die Vorsitzende des Landfrauenvereins aus Donnern, sondern auch Chefin des Kreisverbandes. Nicht auf der Stelle treten, sich stets weiterentwickeln, mehr Wissen anreichern. Das ist eines der Ziele der Landfrauenvereine. Ein weiteres, Heike Bahr?
Pflege der sozialen Kontakte, dieses Treffen, Netzwerken, all solche Sachen. Und das ist das Besondere an unserer Landfrauenarbeit. Und darum, denke ich, haben wir auch so viele Mitglieder. Und darum sind wir auch tatsächlich für junge Frauen genauso interessant wie für alte Frauen.
Nur müssen junge Frauen erst einmal den Weg in die Landfrauenvereine finden. Möglicherweise gibt es da ja bei einigen eine Hemmschwelle.
Also eine Hemmschwelle glaube ich nicht. Es ist nur so, wir versuchen ja die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und junge Frauen haben Familie, berufstätig, voll. Und da muss man also mit der heutigen Zeit gehen. Das Engagement in den Vereinen, so wie wir das von früher kennen, das also beständig und immer dabei, die Zeit ist vorbei.
Die Erkenntnis von Heike Bahr. Nur, wie kann es gelingen, potenziellen Nachwuchs für die Landfrauenvereine zu gewinnen?
Junge Menschen sprechen wir an mit kurzen Aktionen. Sie sind dabei, sie sind sehr aktiv dabei, sie sehr interessiert auch, haben gute Ideen. Ja, sie kommen zusammen und dann gehen sie aber auch wieder ihrer Wege. Also es ist ein anderes Verständnis auch von Vereinsarbeit, denke ich, bei den jungen Menschen da, weil der Alltag auch ganz anders getaktet ist heute.
Allerdings gibt es auch Bereiche, da sind Landfrauenvereine, wie deren Land Würden, auf die Unterstützung jüngerer Mitglieder angewiesen. Erika Heidmann.
Social Media ist ja, ja, da sind wir an unsere Grenzen gekommen. Und da werden wir natürlich auch so diese 16-, 17-Jährigen bitten, uns da weiterzuhelfen.
Die Teenies kommen uns manchmal jetzt von der anderen Seite, erklären uns ein Smartphone. Aber so gelangen wir natürlich auch an die jungen Frauen und an die jungen Leute. Dass sie mit uns bestimmte Sachen basteln, ist natürlich auch schön. Wir haben auch mit einem lächelnden Auge festgestellt, die jungen Landfrauen interessieren sich für die gleichen Themen, die wir auch schon beackert haben. Aber es ist für sie auch sicherlich zeitweise interessant, mal unter sich zu sein. Also ich habe viele Kreativabende erlebt, da war das ganz lustig, weil ein Enkelkind mit war und andere Omas eben auch dabei. Man konnte sich schön gegenseitig helfen. Aber sicher haben junge Frauen auch mal so das Gefühl, ah, jetzt möchten wir auch mal so unter uns irgendwas veranstalten. Und sicher, das sollen sie auch gerne. Genauso wie wir jetzt im August einen Seniorennachmittag machen und der fängt Ü80 an.
Erzählt Ute Berger. Die meisten Frauen kommen nicht mehr vom Hof. Landfrauen verstehen sich heute viel mehr als Frauen vom Lande, die hier leben. Nur noch ein verschwindend geringer Anteil betreibt aktiv Landwirtschaft im Vollerwerb. Aber auch genau für diese Bäuerinnen, wie Erika Heidmann, bieten die Landfrauen Gruppen, in denen sie sich fortbilden können. Da stehen Vorträge auf dem Programm wie
vom Milchtrinker zum Wiederkäuer, dann eben auch hier Digitalisierung ist sehr wichtig in der Landwirtschaft, also das Digitalbüro. Und dann geht es eben auch ein besonderes Thema, was auch allen so ein bisschen unter den Nageln brennt. Zum Teil haben ja auch viele dann ausländische Mitarbeiter. Wie schaffe ich das, dass sie alle im Grunde mich verstehen? Das ist ja sehr wichtig, dass die Arbeit auch korrekt ausgeführt wird. Gerade die Zwischenmenschliche auf den Höfen, die werden halt immer größer und da sind viele Mitarbeiter und aus den verschiedensten Ländern. Und das ist ja dann nicht so einfach. Und das ist auch ein Problem zum Teil bei den Frauen. Die Frau hat das Sagen, nicht? Die Frau ist der Chef über die Kälber oder über das Melken oder ist die Herdenmanagerin. Das sind alles so Sachen, die wir dann austauschen.
Und genau auf diesen Austausch käme es an.
Weil es nur noch 2% in den Dörfern sind oder auch in den Vereinen. Man klönt, man spricht miteinander, weil man sonst gar keine Möglichkeit mehr hat, überhaupt mit anderen Bäuerinnen zu sprechen über die Probleme, die es vielleicht so im Dorf mit dem Verständnis da gibt.
Die Landfrauenvereine aus Stotel, Donnern und Landwürden wollen in der Zukunft verstärkt durch gemeinsame Aktivitäten auf sich aufmerksam machen. Das erste Projekt steht bereits unmittelbar bevor.
Wir werden das Wissen zum Thema Garten digital in einer digitalen Vortragsreihe vermitteln. Und wir werden Arbeitsgruppen in den Gärten bilden, die von einem Fachmann betreut werden.
So beschreibt Heike Bahr das gemeinsame Gartenprojekt. Schließlich liegen Gärten ganz klar im Trend und das in allen gesellschaftlichen Gruppen. Am 27. August beginnt dieses Projekt mit einer Auftaktveranstaltung und dann geht's richtig los.
Alles, was zum Thema Garten gehört, Hochbeetgestaltung, ich sag mal den 10 Quadratmeter Rasen umgraben oder der alte Hase, der schon seit 40 Jahren 100 Quadratmeter, 200 Quadratmeter Garten bewirtschaftet.
Alle werden sich in diesem Gartenprojekt wiederfinden können oder die Lust entdecken, selbst den eigenen Garten auf Vordermann zu bringen oder darin rumzupütschern. Natürlich gibt's diesen Garten nicht nur virtuell, sondern ganz real, Erika Heidmann.
Der Garten ist bei uns in Vorwarfe. Da ist ein Gemüsegarten, da ist eine Obstwiese, da sind noch ein paar Hühner, ein Teich.
Kurz, Entspannung und Wohlfühlen sind garantiert.
Mit dem Garten können sich mit Sicherheit ganz viele junge Frauen auch identifizieren, weil alles übersichtlich ist. Das ist eine Größe, ich würde jetzt nicht sagen mitten in Lockstedt im Wohngebiet, aber doch so, dass viele so viel Grundstück haben, dass sie zumindest einen Teil von dem, was da gemacht wird, umsetzen können.
Davon ist Ute Berger überzeugt. Genau wie von der Grundidee der Landfrauenvereine. Das Erkennungszeichen der Landfrauen in der ganzen Republik ist die Biene, die auch als Brosche von vielen Frauen getragen wird. Besonders schön findet sie,
dass die Biene allgemein für fleißige Landfrauen sozusagen steht, aber sie soll eben auch dafür stehen, dass sie in Gemeinschaft arbeitet, sag ich mal. Eine Biene alleine kann nichts schaffen, sondern ein Bienenvolk kann was bewegen. Und genauso sehen die Landfrauen sich eben auch, dass wir alle zusammen was schaffen und niemanden allein im Regen stehen lassen, sozusagen.
Deutschlands wird ja oft an Wirtschaftszahlen oder der Qualität der Sozial- und Gesundheitsversorgung festgemacht, auch wenn diese Faktoren natürlich eine hohe Aussagekraft über den Zustand der Bundesrepublik haben, so wird ein ganz elementarer Baustein bei dieser Betrachtung oft nicht ausreichend berücksichtigt. Das freiwillige Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, kurz das Ehrenamt. Ja, ich meine, das hat ja nun eine ganz große Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir merken es ja auch hier in der Gemeinde Lockstedt, in jedem Dorf, in zahlreichen Vereinen und Institutionen. Aus dem großen Kreis jener, die sich hier in der Gemeinde Lockstedt ehrenamtlich für andere einsetzen, haben wir für diese Podcast-Ausgabe von bei uns in Lockstedt zwei Schwestern ausgeguckt. Barbara Göbel aus Düring und Christina Wien aus Lockstedt. Barbara Göbel ist bereits seit 60 Jahren ehrenamtlich aktiv. Sie ist die zweite Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes, das übrigens auch schon seit 30 Jahren. Und genauso lange unterstützt sie das Blutspendeteam. Die meisten Gesichter der Spenderinnen und Spender, die kennt sie.
Es gibt ein festes Klientel, es kommen aber auch mal neue zu. Wir haben gerade die letzte Zeit immer so 10, 12, 13 Jugendliche, die Erstspender sind. Aber natürlich in der Corona-Zeit hat es auch ein bisschen abgenommen.
Ein Leben ohne ehrenamtliches Engagement für Christina Wien. Undenkbar.
Ehrenamtlich bin ich an sich ja, über 40 Jahre unterwegs. Sei es parteipolitisch, sei es Rote Kreuz, Kirche, Fußball.
Und das sind nur wenige Beispiele. Das Ehrenamt wird völlig zu Recht als das Rückgrat unserer Gesellschaft bezeichnet. Für Christina Wien war es auch nie eine Überlegung, ob sie sich für andere einsetzen solle.
Also wir kennen das von klein auf so, dass man sich einzubringen hat. Sei es im kleinen Bereich, bei den Nachbarn, sei es eben in Organisationen. Wir kennen das einfach gar nicht anders. Das ist von klein auf unser Haus. Da stand Erste-Hilfe-Station dran. Unsere Mutter war Kinderkrankenschwester und da konnten die Leute schon kommen, sich ein Pflaster holen und so weiter. Unser Vater war so unterwegs, irgendwas gerade noch so lebte, wurde noch aufgesammelt. Da mussten wir uns auch drum kümmern. Bei uns war die Anlaufstelle fürs Rote Kreuz. Da wurden die Kleiderspenden abgegeben, da wurde Spielzeug abgegeben. Das kam dann mit einmal lauter rote Kreuzler an, saßen bei uns im Schuppen, da wurde alles sortiert, gewaschen, bemalt und die Sachen wurden nach Friedland gebracht. Dadurch kamen wir dann auch wieder mit Flüchtlingen, also mit diesem ganzen Thema Flüchtlingen, immer in Kontakt.
Das Thema Flüchtlinge ist den Schwestern seit frühester Kindheit vertraut.
Unsere Mutter war selber Flüchtling und als in 2015 hier die Flüchtlingswelle losging, war für uns klar, da sind wir auch dabei, da engagieren wir uns auch. Haben wir auch getan. Ich habe bis heute eine kleine Flüchtlingsfamilie, um die ich mich kümmere. Die kommt aus Eritrea, da muss viel gemacht werden, viele Termine, bis es dann durch war mit den Anträgen und so weiter. Und das hört noch nicht auf, bis die erstmal so richtig drin sind, bis das alles läuft.
Ein langer, steiniger Weg. Barbara Göbel.
Es ist am Anfang alles nicht möglich. Oder sie haben kein Fahrrad. Den einen haben wir Fahrradfahren beigebracht, haben ein Fahrrad dazu zusammengestellt, und damit sie Fahrrad fahren können. Nicht? Denn von zum Beispiel von Düring nach Lokstedt ist ja auch ein bisschen Ende, wenn man mal laufen muss. Und so kommt natürlich eins zum anderen, was in unserem normalen Leben ja überhaupt nicht mehr vorkommt. Aber für die ist das alles Neuland.
Das Ehrenamt ist ja trotz seiner großen gesellschaftlichen Bedeutung nicht einfach nur Aufopferung für andere. Denn wenn wir mal ehrlich sind, jedes Engagement wird doch belohnt. Sei es mit Dankbarkeit, mit sozialen Beziehungen und vor allem auch mit dem besonderen Gefühl, etwas Gutes zu tun.
Wir haben aber eine Familie dabei, die sind wirklich also top. Da sind 5 Kinder und 3 von den Schulkindern sind auf dem Gymnasium. Die eine ist auf der Realschule und die bringen so top Zeugnisse nach Hause. Das ist Wahnsinn. Und da hatten wir sogar ein Kind, ein Mädel dabei, die dann zu mir sagte, du, ich möchte aber eine Klasse nochmal machen, denn die nächste Klasse, da muss ich ja so viele Sachen verstehen können, Biologie, Chemie, was weiß ich. Ich glaube, da bin ich noch nicht so weit von der Sprache her, um das aufzunehmen. Mutter und Klassenlehrerin waren nicht dafür. Sie sagten dann, nein, das schaffst du, das schaffst du. Und sie ist dann gegangen und sie hat es nicht geschafft. Und sie ist nach einem halben Jahr zurück, hat es anders gemacht. Sie ist top. Ne? Also die Kinder selber merken auch schon viel. Und ja, meine andere kleine Familie, da hapert es so ein bisschen mit der Sprache. Nicht? Und da sind wir jetzt aber auch langsam, denke ich, kriegen wir es auch in den Griff.
Dabei sind Geduld und Zeit gefordert. Aber genau diese Punkte, nämlich Geduld und Zeit, bringen leider immer weniger Menschen für andere ehrenamtlich auf. Woran mag es liegen, Christina Wien?
Dieses gewachsene Ehrenamt, was wir von früher kennen, das fehlt. Das hat aber nicht unbedingt was mit Neubürgern zu tun. Das hat auch so allgemein mit der Mentalität so langsam zu tun. Es gibt ja auch viele Sachen, so wie die Sportvereine zum Beispiel. Die haben ja ein super breit gefächertes Angebot heute. Da sind so viele Ehrenamtliche in vielen Sparten unterwegs. Aber es fehlen dann immer wieder die Leute, die auch sagen, komm, ich übernehme eine Sparte oder ich gehe mit in den Vorstand und mache da irgendwas mit, nicht nur beim Sportverein, bei allen Vereinen. Vielleicht, dass man da oft so merkt, da kommt, ist ja ein gutes Angebot, das greife ich ab, aber so richtig so mit engagieren und dabei sein und noch was mit auf den Weg bringen, da fehlt es, glaube ich, im Moment ein bisschen. Da müsste noch so ein bisschen mehr kommen wieder.
Würde ich auch sagen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn Sie einen kleinen Ort haben. Ich wohne jetzt in Düring. Ist das natürlich noch ein bisschen anders als in so einem großen Dorf wie Lokstedt. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Siedlungen jetzt dabei sind, neu zugezogene, die haben im Moment selber so mit sich und den kleinen Kindern zu kämpfen, dass das natürlich alles ein bisschen verbleibt. Und dann haben wir natürlich auch noch so ein bisschen die Schiene, dass auch viele sagen oder manche sagen, ja, ich kenne das von unserer Leiterin vom Blutspendedienst, die wurde gefragt, als sie bei uns angefangen hat, das ist eine junge Frau, ja, sag mal, was bekommst du denn dafür? Da hat die gesagt, nix, ehrenamtlich. Das können viele gar nicht verstehen. Genauso ist es in der Flüchtlingshilfe, was meine Schwester ja schon sagte, wie man sich da einbringt und einbringen muss. Oder wie das bei uns war, da wohnten die auf der Nachbarschaft und wir wohnen so ein bisschen außerhalb von Düring, dass die dann kamen, ja, kein Auto, kein nichts, wussten nicht, wo sie zum Arzt hin sollten. Und als die dann so ein bisschen merkten, auch wo wir wohnten und bei uns immer vorbei wurden, da war das fast täglich, dass welche vor der Tür standen, ich muss dahin gefahren werden, ich muss dahin gefahren werden. Und das wollen viele natürlich nicht. Und da muss man überlegen, ob man das wirklich will. Wenn ich mich da einbringe, dann muss ich das auch tun und muss nicht sagen, ja, ach ja, heute habe ich mal Lust zu fahren, aber morgen ist mir das egal, ob der dahin will. Das geht eben einfach nicht, denke ich.
Gedanken von Barbara Göbel. Dabei verbessert ehrenamtliches Engagement nicht nur die Lebenssituation derer, die vom Ehrenamt direkt oder auch indirekt profitieren. Freiwilliges Engagement steigert auch die Lebensqualität der Ehrenamtlichen selbst. Denn kaum etwas ist erfüllender, als mit den eigenen Talenten und Fähigkeiten das Leben anderer Menschen leichter und besser zu machen. Daher an dieser Stelle einmal ein ganz großes Dankeschön allen, die sich in Vereinen und Institutionen wie den Feuerwehren oder auch dem DRK hier in der Gemeinde Lockstedt engagieren. Christina Wien war kommunalpolitisch ein Vierteljahrhundert im Gemeinderat ehrenamtlich aktiv. Mit dem Ablauf der jetzigen Wahlperiode schaltet sie aus und tritt nicht noch einmal an. Warum eigentlich?
Ja, das habe ich jetzt 25 Jahre gemacht. Und das ist jetzt auch wieder so eine Schiene. Gut, jetzt ist mal Schluss. Es wird bestimmt auch noch ein bisschen nagen anschließend, denke ich mal, bei bestimmten Punkten. Aber ich habe ja immer noch die Möglichkeit, auch mal zu den Sitzungen mit hinzugehen und zu gucken und zu hören, alles möglich. Und deshalb ist ja das Interesse daran nicht weg. Jetzt kommen da eben neue und machen weiter und das ist doch super.
Zu leben. Das hat ja nicht nur etwas, das ist einfach nur schön. Egal in welchem Dorf, jedes hat seinen ganz besonderen Charme. Vereine gibt es auch jede Menge und auf die Beine stellen die Lockstedter definitiv viel. Genau deshalb möchten ja auch immer mehr Menschen hier leben. Doch Bauplätze, die gibt es nun mal nicht so viele wie Sand vor der Strandperle in Dedesdorf. Nach dem Sommer jedoch, da beginnen die Planungen für neue Baugebiete in Wiemsdorf. Und auch in Lockstedt auf dem Gelände des alten Sportplatzes. Aber da, wie gesagt, die Planungen noch gar nicht begonnen haben, kann ich natürlich über Grundstücksgrößen und Preise auch noch gar nichts sagen. Aber wenn es soweit ist, dann schnacken wir darüber. Hier im Podcast bei uns in Lockstedt. Aber man muss ja nicht bauen, um hier zu leben. Es gibt ja auch Häuser, die hier zum Verkauf stehen. Und da die Zinsen ja schon seit langem ausgesprochen niedrig sind, müsste es sich doch lohnen, jetzt zu kaufen.
Ja, also es kommt natürlich immer auf die Situation bei jedem ganz persönlich an. Ich würde nicht auf Biegen und Brechen kaufen und nicht zu jedem Preis, sondern das eben auch abwägen, ob es dann marktgerecht noch ist. Das muss man vielleicht von Fall zu Fall individuell entscheiden.
Ja, diese Frau ist ja etwas zurückhaltender, Lisa Völkner. Ihr ist nämlich wichtig, dass sich kein Käufer finanziell übernimmt und so ein Hauskauf oder eine Baufinanzierung plötzlich im existenziellen Fiasko endet. Lisa Völkner ist Baufinanzierungsspezialistin bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, arbeitet in der Lockstedter Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße und sie erfüllt Träume. Den Traum nämlich vom Eigenheim. Und der ist ja nun sehr individuell.
Wir empfehlen natürlich, vorab einmal abzustecken, wo der finanzielle Rahmen ist, bevor man ins Träumen gerät und vielleicht schon die Immobilie gefunden hat. Und am Ende des Tages ist das Ganze nicht tragbar aufgrund des Einkommens beispielsweise. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch ein Weg sein, direkt erst nach einer Immobilie zu gucken und dann die Finanzierungsseite abzuklären.
Da ja nun aber die meisten die gesamte Summe für ein Eigenheim nicht mal so eben aus der Portokasse zahlen, finanziert die Volksbank Bremerhaven-Cuxland den Traum von den eigenen vier Wänden. Etwas Eigenkapital sollte idealerweise dennoch vorhanden sein. Es galt ja einst die Faustregel 20% des Kaufpreises.
Sie gilt eigentlich immer noch und das ist schon eine Empfehlung.
Wer diese 20% nicht aufbringen kann, muss aber nun nicht den Kopf oder gar andere Körperteile hängen lassen und denken, der Traum, der sei jetzt plötzlich zerplatzt. Nein, man muss sich allerdings darüber klar sein.
Umso weniger Eigenkapital ich mitbringe, umso teurer wird meine Finanzierung. Es ist aber durchaus so, dass nicht immer die 20% auch erfüllt werden, sodass dann andere Kriterien unter anderem ausschlaggebend für eine Finanzierung sind.
Wobei gutes Aussehen fällt da nicht unter diese Kriterien. Stattdessen.
Zum einen ist natürlich die Werthaltigkeit der Immobilie ganz ausschlaggebend, ob der Wert der Immobilie das auch hergibt, was der Kunde eben gerade bezahlt. Zum anderen aber natürlich auch das nachhaltige Einkommen. Woraus erzielt der Kunde sein Einkommen? Vielleicht Beamte, die da sind. Da ist natürlich auch manchmal eine andere Einkommenssicherheit da oder welche Jobs überhaupt ausgeübt werden.
Wer übrigens glaubt, im Zeitalter des Online-Bankings wäre einer Bank wie der Volksbank Bremerhaven-Cuxland der persönliche Kontakt zu den Kunden gar nicht mehr wichtig, irrt gewaltig. Der kann nämlich durchaus bei der Finanzierungszusage hilfreich sein. Lisa Völkner.
Das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle. Wir sind eben die Hausbank und wenn die bisherigen Erfahrungen mit unseren Kunden auch gut waren,
wir uns eben eine gewisse Vertrauensbasis auch aufgebaut haben, dann spielt das eine absolute Rolle. Und ich sehe die Kunden meistens immer nur zur Baufinanzierung. Die Erfahrungen sind aber eben mit unseren Kundenberatern schon lange Zeit vorher da gewesen, sodass wir da im engen Austausch natürlich auch für unsere Kunden dann gemeinsam Lösungen finden.
Es versteht sich, auch all jene, die über einen Hauskauf oder Hausbau nachdenken, aber bislang noch nicht zu den Kunden der Volksbank Bremerhaven-Cuxland zählen, finden bei Lisa Völkner offene Ohren.
Auf jeden Fall, denn sie sollen ja zum Kunden werden.
So. Mehr zum Thema Baufinanzierung gibt's auch auf der Homepage unter www.volksbankeg.de/baufinanzierung. Vielleicht berät sie ja auch schon bald Lisa Völkner. Und wissen Sie, was für Lisa Völkner das Schönste ist?
Das Schönste ist tatsächlich, wenn die Kunden eingezogen sind und die Rückmeldung von den Kunden auch kommt. Ich bin eingezogen, vielen Dank. Die Dankbarkeit der Kunden, dass man diesen Traum ermöglicht hat, ist schon eine Herzenssache, ehrlicherweise.
Haben Sie denn bei sich schon so eine Fotowand, dass Kunden den Fotos
schicken? Das kommt heute alles digital.
Ja gut, ich meine, man könnte sich das ja ausdrucken. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man hat so Kunden und sagt, guck mal, das haben wir alles schon gemacht.
Also wenn ich mit dem Auto durch unser Geschäftsgebiet fahre, freue ich mich aber schon, wenn ich sehe, wo sich was bewegt und man irgendwie weiß, okay, man hat ein bisschen was dazu beigetragen, dass sich hier etwas bewegt.
Hier im neuen Zuhause in der Gemeinde Lockstedt. Denn
zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Hier ist die Liebe umsonst.
Zu Hause ist da, wo es den Podcast gibt. Bei uns in Lockstedt. Zehn Jahre ist es nunmehr her, seit die letzten Kinder in den Pausen über die Flure der alten Schule in Stotel tobten. Doch die alte Schule, sie lebt weiter. Das war vor allem der Wunsch vieler Stoteler. Unzählige Arbeitsstunden der unterschiedlichsten Vereinsmitglieder, vor allem aber EU-Fördergelder, sogenannte Liedermittel, machten es möglich, dass sich aus der alten Schule ein sehr lebendiges Kulturzentrum entwickelte. Inzwischen haben unter anderem die Theatergruppe, der Arbeitslü, die Geschichtswerkstatt, die Landfrauen, der Verein Bürger helfen Bürgern, die alte Schule als ihr Domizil ausgeguckt. Genau wie der Kulturkreis, deren Leiterin Tanja Grünefeld.
Also viele haben, glaube ich, gedacht, ach, die machen das so ein paar Jahre und dann sind die wieder verschwunden. Aber nein, wir konnten leider Corona-bedingt letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum nicht feiern. Das werden wir aber irgendwann nachholen, spätestens zum 15. Ja, wir sind immer noch da und das Kulturzentrum lebt, da sind ganz viele verschiedene Gruppen und es ist wirklich eine ganz tolle Sache, die wir da an unserem Ort haben.
Der Kulturkreis ist kein Verein, der sich das primäre Ziel gesetzt hat, ausschließlich kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Gut, das macht der Kulturkreis in der alten Schule natürlich auch, aber in erster Linie die eigenen.
Einmal im Monat versuchen wir, unseren Kulturkreis zusammenzubekommen, um für die nächsten Monate oder auch für das nächste Jahr schon nach neuen interessanten Künstlern Ausschau zu halten.
Erzählt Anja Gärtner aus dem Kulturkreis. Die Bandbreite der hier auftretenden Künstlerinnen und Künstler ist schon beeindruckend.
Wir versuchen ja, ein großes Gebiet abzudecken, also nicht nur Musik, sondern auch Comedy anzubieten.
Nun würde es natürlich wenig Sinn machen, wenn der Kulturkreis die Mitgliederzahl des TSV Stotel hätte. Denn dann käme man ja bei der Programmgestaltung und den unterschiedlichen Geschmäckern gar nicht mehr zu Potte. Der Stoteler Kulturkreis setzt sich so zusammen.
Wir sind 11 Frauen und ein Mann und wir freuen uns sehr, dass der Mann dabei ist. Bei unseren Treffen, da besprechen wir immer alles zusammen. Und das Schöne ist aber, wir sind bunt gemischt. Der eine hat die Idee, der andere hat die Idee. Und wir haben auch unterschiedliche Geschmäcker und so wird die Vielfalt, kommt eigentlich dadurch, dass wir das alles zusammen machen und auch zusammen entscheiden.
Erklärt Tanja Grünefeld. Auch der Kulturkreis konnte über ein Jahr keine Veranstaltung präsentieren. Doch nun kann es endlich wieder losgehen. Anja Gärtner.
Wir gehen da ganz stark von aus, dass wir hoffentlich im September starten können mit To Be Four. Deutschrock und versuchen natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln diese Veranstaltungen zu starten.
In diesem Herbst bietet der Kulturkreis Stotel noch mehr.
Dann werden wir aber am 30. Oktober Barbara Krabbel zu Gast haben, die Chansons singen wird. Der Oktober ist ja traditionell immer so unser Klassikmonat. Darum hier jetzt einmal Chansons. Freuen wir uns schon sehr drauf, haben wir so noch nie gehabt. Und wir werden am 26. November dann Helene Bockhorst zu Gast haben. Wir hoffen, dass es klappt. Einmal musste sie krankheitsbedingt absagen, letztes Jahr wegen Corona, und jetzt ist es der dritte Anlauf. Das wird aber sicherlich eine sehr lustige und auch, denke ich, ausgebuchte Veranstaltung werden.
Manchmal will es der Zufall, dass eine Band auch ganz aus der Nähe stammt.
Wir haben jetzt ja auch, also im April 2022, eine Band. Da ist auch ein Musiker bei, der direkt aus Lockstedt kommt. Also auch das unterstützen wir natürlich, dass wir hier aus der näheren Umgebung Künstler bei uns engagieren.
Wie eben Soul Render. Alle Veranstaltungen zum Nachlesen gibt's auch auf der Homepage unter www.kulturzentrum-stotel.de.
Da stehen auch die einzelnen Veranstaltungen drauf, da stehen auch Vorverkaufstermine. Unsere Vorverkaufsstellen sind dort auch aufgelistet. Und auch wer online Tickets reservieren möchte, das kann er auch über unsere Homepage machen.
Kulturelle Highlights in der alten Schule Stotel. Organisiert vom Kulturkreis, von engagierten Stotelern wie Anja Gärtner und Tanja Grünefeld.
Das Schönste ist einfach der direkte Kontakt auch zu den Künstlern. Das hat man ja sonst, wenn man Gast ist, nicht so. Wir bekommen ja den Aufbau mit und auch nachher auch den Abbau. Das ist einfach herrlich. Und noch schöner sind natürlich die strahlenden Gesichter, wenn die Gäste aus dem Saal kommen und sagen, oh, das habt ihr so toll gemacht. Da freuen wir uns immer riesig, wenn wir Menschen eine Freude machen können und die dann bei uns schöne Stunden verbringen.
Und das Schöne ist ja auch, dadurch, dass wir in so einer kleinen Gemeinde wohnen, dass wir dieses Feedback nicht nur an diesem Abend bekommen, sondern egal, wo man nächsten Tag einkaufen geht. Also man wird immer noch mal angesprochen von Gästen, die am Vorabend da waren oder auch eine Woche später. Also wir werden immer darauf angesprochen, wie gemütlich dieses ganze Ambiente ist und dass sie sich schon alle, wenn die Karten gekauft sind, freuen auf den jeweiligen Abend und bisher noch gar nicht enttäuscht worden.
Zum Schluss dieses Podcasts bei uns in Lockstedt sind wir wieder im Rathaus gelandet bei Bürgermeister Detlef Wellbrock. Detlef, ist ruhig geworden im Rathaus, ne?
Ja, es ist Ferienzeit. Wir haben jetzt gut 2 Wochen der Ferien rum. Ein Großteil der Ferien steht uns noch bevor. Viele Daheimgebliebene sind sicherlich jetzt mit den Dingen, die sie hier vor Ort unternehmen können, unterwegs, haben nicht unbedingt Sachen auf dem Zettel, die man im Rathaus erledigen muss. Es sei denn, man braucht noch einen Ausweis für Reisen, weil man dann sich kurz entschlossen hat, doch irgendwelche größeren Fahrten zu unternehmen. Also von daher die klassische Zeit in den Sommerferien.
Und jetzt, Anfang August, müssen doch schon bald die ersten Auszubildenden bei euch anfangen, oder?
Genau, am 1. August fangen immer die Verwaltungsauszubildenden an und das ist natürlich in diesem Jahr auch wieder der Fall. Die sind jetzt in der letzten Woche gestartet.
Wie viele habt ihr?
Wir haben 2 Auszubildende dieses Jahr und da sind wir sehr froh drüber, weil auch im öffentlichen Dienst das Thema Nachwuchs sehr wichtig ist und wir gerade auch im Rathaus einen Generationswechsel haben. In diesem Jahr gehen 3 sehr altgediente Kollegen mit teilweise 40 bis 47 Jahren Gemeindezugehörigkeit und das ist dann schon ein großer Generationswechsel.
Das heißt also, wer hier seine Ausbildung macht, kann durchaus auch irgendwann in Rente gehen.
Das ist so. Also der Kollege André Winters, das darf ich, denke ich, sagen, hat 47 Jahre Gemeinde Lockstedt auf dem Puckel, wenn man so will. Das ist schon eine enorme Zeit. Zum Ende des Jahres scheidet der Kollege Hartmut Jahns aus mit über 30 Jahren Gemeindezugehörigkeit und auch jetzt gerade im Juli ausgeschieden und in den aktuellen Ruhestand verabschiedet der Kollege Hans-Jürgen Ehrich mit 40 Jahren. Das sind schon große, große Zeiten.
In der Tat. Spricht aber auch wiederum für die Gemeindeverwaltung, dass sich die Mitarbeiter hier wohlfühlen.
Ja, das hoffe ich doch. Wir arbeiten alle gemeinsam dran. Es gibt wie in jedem Arbeitsverhältnis Rechte und Pflichten, die man hat. Aber wenn man das in einer vernünftigen Atmosphäre mit den Dingen, die man eben auch hier gerade in einer kleinen Kommunalverwaltung für die Menschen vor Ort regeln kann und darf, sind das spannende Aufgaben. Und wenn man das in einer entsprechenden Atmosphäre mit Kollegen machen kann, mit zusammen auch unserem Gemeinderat viele Dinge auf den Weg bringen kann, dann ist das schon ein, denke ich, gutes Miteinander.
Warum lohnt es sich eigentlich, hier in der Gemeinde Lockstedt eine Ausbildung anzufangen?
weil es ein zukunftssicherer Job ist, weil, wie gerade eben geschildert, es spannende Aufgaben gibt. Es ist nicht dieses Trockene, was man sich vielleicht im ersten Moment darunter vorstellt von Büroarbeit, sondern es gibt eben viele, viele Facetten. Eine Kommunalverwaltung regelt für uns alle das Leben direkt vor Ort, gestaltet es mit. Und da gibt es eben viele spannende Aufgaben. Und deshalb, glaube ich, ist es schon eine spannende Geschichte, neben natürlich auch im öffentlichen Dienst einer entsprechenden sicheren Arbeit hier etwas mitgestalten zu können.
Urlaubszeit, Ferienzeit jetzt im August. Wer noch wegfährt, kann den Podcast übrigens auch wo auch immer hören. Rund um den Globus ist das durchaus möglich. Urlaub ist für dich wahrscheinlich im Moment erstmal schwierig.
Ja, es ist ohnehin, weil die Situation im Frühjahr oder jetzt in den Sommer rein eben noch nicht so klar war. Von mir und meiner Familie nicht geplant gewesen, einen großen Sommerurlaub zu machen. Wir werden vielleicht noch eine Woche, ein paar Tage irgendwo hinfahren. Aber ansonsten bin ich hier und werde dann vor Ort in dieser schönen Gemeinde die Zeit genießen.
Herzlichen Dank, Detlef Hellbrock. Und damit endet die 5. Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lockstedt. Ich bin Lars Kors. Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war bei uns in Lockstedt. Die Podcast-Lokalradio-Show, präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, dem Modehaus Holscher sowie der Gemeinde Lockstedt.